Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: US-Präsident Bush gratuliert Barack Obama zu seiner Kandidatur. Wir blicken zurück auf die letzte Etappe der demokratischen Nomination und voraus auf den Wahlkampf Obama-McCain. Europäische Fischer verlangen von der EU verbilligten Treibstoff und bekommen eine klare Antwort: Nein. Morgan Tsvangirai, der oppositionelle Präsidentschaftskandidat in Simbabwe, wird festgenommen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz will die Nahrungshilfe für Somalia ausbauen. Anselm Kiefer malt und schafft Installationen, aber er kriegt einen Buchpreis. Wieso? Frage an die Jury. Thomas Angermeier ist Polizeidirektor in Innsbruck. Er will mit Hooligans ausführlich reden, und zwar auf dem Polizeiposten, während der Eurospiele. Und die Schlagzeile vom aktuellen Sport: Roger Federer schlägt den Chilenen Fernando González in 4 Sätzen und steht in Paris im Halbfinale. Echo der Zeit am Mikrofon, Kaspar Selgo mit den Nachrichten, Christoph Studer.
Gestern hat Barack Obama den Sieg erzielt im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Demokratische Partei. Heute nun sind die ersten Reaktionen erfolgt. Aus den USA, Peter Vögeli.
Präsident Bush ließ ausrichten, die Nomination des ersten Schwarzen für das Amt des Präsidenten sei ein historischer Erfolg für die USA. Das Land habe einen weiten Weg zurückgelegt. Er wisse aus eigener Erfahrung, wie hart ein Kampf um die Präsidentschaftsnomination sei. Bush telefonierte nicht persönlich mit Obama, sondern gratulierte dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten über seine Sprecherin, die dieses Vorgehen damit begründete, dass auch Bill Clinton George W. Bush im Jahre 2000 nicht zu dessen Nomination persönlich gratuliert habe. Den Gratulanten schloss sich auch die schwarze Außenministerin der Regierung Bush, Condoleezza Rice, an. Die Nomination Obamas zeige, dass die USA ein außergewöhnliches Land seien. Endlich schließe nun der berühmte Satz aus der Präambel der US-Verfassung «We the people», wir das Volk, alle Bürger, ein. Obama ist der erste Schwarze für die Präsidentschaftsnomination und der erste Vertreter einer Minderheit, der für das Weiße Haus kandidiert.
Das war Peter Vögeli, live aus Washington. In Brüssel haben hunderte Fischer gegen die hohen Treibstoffpreise protestiert. Dabei errichteten die Demonstranten brennende Barrikaden und zerschossen vereinzelt Scheiben der EU-Gebäude mit Leuchtmunition. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Zudem haben Sicherheitskräfte das EU-Viertel mit Stacheldraht weitgehend abgesperrt und die Bahnstation im Quartier geschlossen. Nach dem drastischen Preisschub fordern die europäischen Fischer verbilligtes Öl für den Betrieb ihrer Schiffe. Der zuständige EU-Kommissar hat auch heute kurzfristige Maßnahmen abgelehnt. In Simbabwe ist Oppositionsführer und Präsidentschaftskandidat Morgan Tsvangirai nach Angaben seiner Partei bei einem Wahlkampfauftritt in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Grund für die Festnahme sei nicht genannt worden. Am 27. Juni findet in Simbabwe die Stichwahl um das Präsidentenamt statt zwischen Amtsinhaber Robert Mugabe und Oppositionsführer Tsvangirai. Dieser hatte den ersten Wahlgang gewonnen, die absolute Mehrheit laut offiziellen Angaben aber verpasst. Seither sind Anhänger der Oppositionspartei MDC zahlreichen Übergriffen von Sicherheitskräften und Mugabe-Anhängern ausgesetzt. Im Kampf gegen die weltweite Hungerkrise erhöht die UNO ihre Soforthilfe an die Bevölkerung in insgesamt 60 Ländern. Laut Aussagen der Direktorin des Welternährungsprogramms sollen 1,3 Milliarden Franken zusätzlich für akute Nothilfe eingesetzt werden. In Haiti solle die Zahl der Hilfsempfänger verdreifacht werden, in Afghanistan verdoppelt. Mehr Hilfe sei auch vorgesehen für Somalia, Äthiopien und Kenia. Der dreitägige Welternährungsgipfel in Rom geht morgen zu Ende. Auf eine langfristige Strategie im Kampf gegen den Hunger haben sich die Teilnehmer bislang nicht einigen können. Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, weitet seine Hungerhilfe an Somalia aus. Das IKRK will in den nächsten 4 Monaten Trockennahrung an über 400.000 Menschen verteilen. Seit 1991 gibt es in dem afrikanischen Staat keine funktionierende Zentralregierung mehr. Islamistische Rebellen führen seither einen Guerillakrieg, der viele Opfer unter der Bevölkerung fordert. Nach Darstellung des IKRK erlebt Somalia gegenwärtig die schlimmste Tragödie seit 10 Jahren. IKRK-Sprecherin Nicole Engelbrecht.
Es ist zum einen so, dass der Konflikt stark zugenommen hat. Es gibt bewaffnete Auseinandersetzungen fast täglich, nicht nur in Mogadischu, sondern auch in anderen Orten Somalias. Dann sind die Lebensmittelpreise weltweit gestiegen. Das hat auch Auswirkungen auf Somalia. Es gibt eine hohe Inflationsrate in Somalia. Und dann kommt noch die Dürrekatastrophe dazu, sodass viele Menschen einen täglichen Kampf haben ums Überleben, um überhaupt Lebensmittel und Wasser zu finden.
Nicole Engelbrecht, Sprecherin des IKRK, zu den Gründen, weshalb die Organisation ihre Hilfe für Somalia erhöht. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr zum ersten Mal an einen bildenden Künstler, an den deutschen Maler und Bildhauer Anselm Kiefer. Der 63-jährige Kiefer gehört zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert und wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse verliehen. Das Bundesgericht in Lausanne soll klären, ob und unter welchen Umständen Versuche an Affen für die Grundlagenforschung zulässig sind. Die ETH und die Universität Zürich ziehen ein Urteil des kantonalen Verwaltungsgerichts weiter. Konkret geht es laut den Hochschulen um 2 Affenversuchsprojekte, die vom kantonalen Veterinäramt bewilligt worden waren. Aufgrund einer Einsprache der Tierversuchskommission hatten zuerst die Gesundheitskommission und im Mai auch das Verwaltungsgericht diese Tierversuche verboten. Das Verwaltungsgericht begründete sein Nein erstmals mit der Würde der Tiere. Versuche mit Menschenaffen seien nur dann zulässig, wenn von Anfang an ein Nutzen erkennbar sei. ETH und Universität befürchten, dass mit dieser Argumentation Grundlagenforschung an Menschenaffen grundsätzlich nicht mehr möglich sei. Sie verlangen deshalb vom Bundesgericht Klärung in dieser Frage. Die kantonalen Polizeikorps haben im vergangenen Jahr über 150.000 Lastwagen kontrolliert. Dabei kam es zu über 36.000 Verstößen gegen die Verkehrsregeln. Am häufigsten hielten die Chauffeure die Ruhe- und Arbeitszeitvorschriften nicht ein, außerdem waren ihre Lastwagen häufig zu schwer. Mehr als die Hälfte der Camions war in der Schweiz registriert, der Rest im Ausland. Tennis. Beim French Open in Paris steht Roger Federer im Halbfinal. Der Schweizer hat gegen Fernando González aus Chile soeben gewonnen, in 4 Sätzen mit 2:6, 6:2, 6:3 und 6:4.
Yes, we can. Barack Obama schafft die demokratische Kandidatur. Wir blicken zurück auf die gestrige Nacht und wir blicken voraus auf den Herbst, der einen sehr speziellen Wahlkampf bringen wird. Jung gegen alt und vor allem schwarz gegen weiß. Non, pas comme ça. Die Fischer Europas verlangen billigeren Treibstoff. Und die EU antwortet, sicher nicht, stellt euch um. Ich bleibe. Das ist zusammengefasst das Wahlprogramm des Robert Mugabe in Simbabwe. Wieso der? Anselm Kiefer bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der Mann malt, er schreibt nicht. Herr Hooligan, zum Gespräch bitte. Österreich hat sich einiges ausgedacht, um die Euro 08 gewaltfrei zu behalten. Und die Lebensmittelkrise als Segen. In Saint-Quentin, in der Picardie, reiben sich die Leute die Hände, wenn sie von den hohen Getreidepreisen hören. Echo der Zeit. Ein historischer Abend mit 3 Reden. John McCain, Hillary Clinton und natürlich Barack Obama sind in der Nacht auf heute aufgetreten. In dieser Nacht, in der zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein Schwarzer zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten einer Partei wurde. Und er hat reelle Chancen, Präsident der USA zu werden. In den gestrigen 3 Reden erkennt man bereits die Konturen des kommenden Duells zwischen dem Republikaner John McCain und dem Demokraten Barack Obama. Zunächst die gestrige Nacht im Rückblick. Peter Vögele.
You know, I understand that a lot of people are asking, what does Hillary want? What does she want?
Well, es war vielleicht ihre beste Rede. Hillary Clinton war gestern Nacht in New York stark, persönlich und weit davon entfernt, die weiße Fahne zu schwenken, auch wenn sie weiß, dass sie verloren hat und dies auch eingestehen wird. Was will Hillary Clinton noch?
I want the nearly 18 million Americans who voted for me to be respected, to be heard and no one...
Sie wollen den fast 18 Millionen Menschen, die für sie an die Urnen gegangen seien, eine Stimme und Respekt geben, sie sichtbar machen, sagte sie. Hillary Clinton wuchert mit dem Pfund ihrer fast 18 Millionen Wählerinnen und Wähler und gab Barack Obama zu verstehen, dass er für das Eingeständnis ihrer Niederlage zahlen muss. Sei es, dass er ihre Wahlkampfschulden übernimmt, sei es, dass sie in einer von den Demokraten geführten Regierung eine wichtige Position einnimmt. Denn Hillary Clinton hat die großen Staaten gewonnen, sie hat die untere Mittelschicht, die Weißen, die Frauen, die Älteren hinter sich gescharrt.
You're the nurse on the second shift, the worker on the line, the waitress on her feet, the farmer, the teacher, the miner, the trucker.
Das weiß Barack Obama, der zwar seit Monaten führt, dem es aber nicht gelungen ist, Hillary Clinton den entscheidenden K.O.-Schlag zu versetzen. Er lobte denn auch Hillary Clinton überschwänglich und minutenlang. Der vielleicht bewegendste Augenblick seines Auftritts war der Beginn, als Obama vor die 20.000 begeisterten Anhänger trat, die Last, die auf ihn zukommen würde, bereits zu spüren schien, während ihm seine Frau Michelle aufmunternd in die Augen blickte und ihm zu sagen schien: «So Barack, das Märchen ist wahr.» Mindestens die Hälfte seiner Redezeit widmete Obama aber seinem Rivalen John McCain, der ihn Stunden zuvor bei einem Wahlkampfauftritt in New Orleans als unbekannten, außenpolitisch gefährlich naiven und typisch linken Demokraten, der für Regierungsbürokratie stehe, angegriffen hatte. Obama stehe für den falschen Wechsel, sagte McCain vor einer grünen Wand mit der Aufschrift «A leader we can believe in», ein Leader, auf den wir bauen können, in Abwandlung an einen Obama-Slogan.
This is indeed a change election, but the choice is between the right change and the wrong change.
Obama konterte, McCain, der sich gestern so explizit wie noch nie von Präsident Bush distanziert hatte, stehe für vieles, außer für den Wechsel.
There are many words to describe John McCain's attempt to pass off his embrace of George Bush's policies, but change is not one of them.
Und während McCain Barack Obama vor allem auf außenpolitischem Gebiet angriff, konterte dieser mit innenpolitischen Themen, zum Beispiel McCains Ablehnung einer obligatorischen Krankenversicherung.
John McCain has spent a lot of time talking about trips to Iraq in the last.
John McCain habe viel über Reisen in den Irak gesprochen. Vielleicht aber wäre es besser, er würde die Armut in Amerika kennenlernen, rief Obama. Viel Zeit, um seinen historischen Sieg auszukosten, blieb ihm gestern Nacht nicht. Vielleicht ein paar Minuten. Der Kampf um die Präsidentschaft geht nun in die letzte Runde.
Peter Vögele. Er sagte, dass Obamas Verschnaufpause war, wenn überhaupt, dann einige Minuten lang. Jetzt läuft der eigentliche Wahlkampf in den USA. John McCain gegen Barack Obama. Ich fragte Peter Vögele, wenn Sie diese Reden beurteilen, welche Strategien zeichnen sich da ab für diesen Wahlkampf?
Ich glaube, McCain wird versuchen, Obama den Slogan «Change» zu klauen, denn dieser Slogan ist das Motto der Stunde. McCain wird versuchen, Obama als unerfahrenen, als außenpolitisch gefährlich naiven, als typischen, als traditionellen Demokraten, der für Big Government steht, darzustellen. Und das muss Obama kontern. Obama andererseits wird versuchen, auf der großen nationalen Welle, die er ausgelöst hat, er hat ja Rekordzahlen von Wählern mobilisiert, weiter zu surfen. Er wird sagen, es geht nicht um einen Parteienwechsel in Washington, es geht um einen Wechsel von Washington. Und als zweites, er muss McCain versuchen, konkret zu bekämpfen, denn McCain sitzt seit 20 Jahren im Senat. Also er wird versuchen, einerseits diesen Slogan «Change» zu behalten und andererseits konkret auf die Schwächen von McCain einzugehen.
Obama hat es ein bisschen einfacher, mit Change zu operieren. Er repräsentiert ja schon äußerlich das andere sozusagen. Aber McCain war ja in seiner Partei auch einer, der den Wechsel repräsentiert hat. Er hat in vielerlei Hinsicht gegen den Strom geschwommen bei den Republikanern.
McCain hat dieses Image Maverick, der Außenseiter, der die Mitte, die Wechselwähler, die Independents ansprechen kann. Einer, der zwar seit 20 Jahren im Senat sitzt, aber sich trotzdem Unabhängigkeit bewahren konnte, nicht Insider ist. Zumindest dieses Image hat er. Er ist auch in Sachen Klimaschutz progressiver als Bush. Er ist für eine Beschränkung der Treibhausgasemissionen. Und er wird eben versuchen zu sagen, er stehe für den richtigen Wechsel. Er sei der richtige Mann für diesen Wechsel, nicht der unerfahrene und unbekannte Obama.
Bange Frage, Peter Vögele. Wird Rasse ein Thema sein?
Ja, und zwar in positiver und in negativer Hinsicht. Es sind ja Rekordzahlen von Schwarzen an die Urnen gegangen. Zum Beispiel in South Carolina sind doppelt so viele Schwarze wählen gegangen wie 2004. In Georgia fast doppelt so viel. Obama ist eine Inspiration für viele Schwarze. Aber es ist auch in negativer Hinsicht, wird es ein Thema sein. Es kommen Vorurteile, Ängste von den Weißen. Ich denke an den Pfarrer Jeremiah Wright, der einstige Pfarrer von Obama, und seine Hasstiraden gegen Amerika, die das weiße Amerika nicht versteht. Obama hat sich von seinem Pfarrer distanziert, er ist aus seiner Kirche ausgetreten. Und es gibt diese Trennung zwischen Schwarz und Weiß, die existiert immer noch. Und Obama hat es ja eigentlich sehr, sehr schön dargestellt und sehr schön formuliert. Amerika sei nie so geteilt wie am Sonntag in der Kirche. Und das weiße Amerika versteht diesen schwarzen Gottesdienst nicht. Und da gibt es viel Arbeit für Obama.
Er ist schwarz, wenn auch nicht enorm schwarz, wenn man das so sagen kann. Er hat relativ feine Gesichtszüge. Wenn je ein Schwarzer gewinnen soll, dann vielleicht so einer.
Er ist einer, der den Weißen keine Schuldgefühle gibt. Er ist auch eine neue Generation, er gehört nicht zu der Bürgerrechtsgeneration. Er ist einer, der von der Bürgerrechtsgeneration profitiert hat. Er war in Harvard. Insofern vertritt er eine andere Generation von Schwarzen. Er vertritt auch eine erfolgreiche Schicht der Schwarzen. Und das ist eine Schicht, die nicht bedrohlich ist für die Weißen.
Aber seit Ronald Reagan gibt es einen riesigen Gürtel von konservativen Staaten, die mehrheitlich republikanisch gewählt haben, aber die immer schon, auch als sie noch demokratisch wählten, sehr, sehr konservativ waren. Hat denn Barack Obama in diesen Gebieten gegen einen weißen, älteren, gesetzten Herrn den Hauch einer Chance?
Also in Mississippi wahrscheinlich nicht. Ich habe mit Bill Miner gesprochen. Das ist ein Journalist, der seit 40 Jahren Mississippi abdeckt. Und Mississippi hat ja eine dunkle Geschichte von Gewalt und Rassenhass. Und er hat gesagt, es gäbe eher einen Schneesturm im Sommer, als dass ein Schwarzer hier die Präsidentschaft gewinnen könnte. Trotzdem, die Schwarzen werden in Rekordzahlen wählen gehen. Es gab unlängst in einem Bezirk mit 92% Weißen einen Schwarzen, der in den Senat gewählt wurde. Es gab den First District, wo die Demokraten zum ersten Mal seit langem gewonnen haben, wo die Republikaner normalerweise etwa 60-80% haben. Aber nur schwarze Wähler, das reicht nicht. Also ich würde sagen, Mississippi gewinnt Obama nicht, aber vielleicht ein Staat wie Virginia, der seit 1964 immer einen Republikaner gewählt hat, der sich aber demografisch ändert. Also gewisse sogenannte Südstaaten wie Virginia könnte Obama gewinnen.
Man redet immer von den Wählern, die Hillary Clinton angesprochen hat, also die ärmeren, weißen Arbeiter bis hinunter zu den Working Poor, die zwar Arbeit haben, aber nicht genug zum Essen sozusagen. Wer gewinnt denn die jetzt? Kann Obama die ansprechen oder werden die quasi vollautomatisch zu McCain gehen jetzt?
Das ist die große Frage, denn Obama konnte, salopp gesagt, den Sack nicht zumachen seit März. Er ist ja seit langem in Führung, aber er konnte seit März der Hillary Clinton keinen K.O.-Schlag versetzen. Das ist das, was man ihm vorwirft. Das ist die große Frage. Kann er Pennsylvania, kann er Ohio, kann er das gewinnen? Und aus dieser Frage kommt immer wieder das Thema auf, dass Hillary Clinton seine Vizepräsidentin werden sollte, um genau diese Wähler zu binden. Barack Obama macht sie zu seiner Vizepräsidentin, wenn er nicht anders kann, wenn er sie braucht, um die Wahlen zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass er freiwillig ein Alpha-Tier wie Hillary Clinton und dann noch Bill Clinton ins Weiße Haus nimmt. Zwei, die übrigens für Vergangenheit stehen und auch Negativwerte hat. Aber es ist durchaus möglich, dass sie eine andere Rolle in dieser Regierung, die von Demokraten gestellt wird, falls Obama dann gewinnt, dass sie eine Rolle dort spielen wird.
Die Beurteilung unseres USA-Korrespondenten Peter Vögele. Hilfe, die europäische Fischerei ist bedroht. Mit diesen und ähnlichen Slogans haben heute in Brüssel mehrere hundert Fischer gegen die hohen Ölpreise protestiert. Mit wenig Erfolg. Die Europäische Union lehnt Subventionen oder limitierte Steuern auf Benzin und Diesel ab und empfiehlt vielmehr den Abbau von vorhandenen Überkapazitäten und die Ausrüstung der Boote mit sparsameren Motoren. Empfehlungen, welche die wütenden Fischer noch mehr in Rage brachten, Auslandredaktor Robert Stähli.
Zu Hunderten waren sie heute gekommen, Fischer aus Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, um vor dem Sitz der EU-Kommission gegen die hohen Dieselpreise zu demonstrieren.
On est là pour se faire voir, se faire entendre. Apparemment, ça fait trois semaines qu'on attend de se faire écouter, de se faire entendre.
Sie seien hier, um sich Gehör zu verschaffen, weil es wegen der hohen Energiepreise immer unrentabler werde, überhaupt noch die Netze auszuwerfen, meinte ein erboster Fischer am französischen Radio.
Il y a 10 ans, ça, on en avait pour 15% du chiffre d'affaires en gasoil. Maintenant, on est monté à 80%. On ne peut pas s'en sortir, non. On peut vraiment pas. On veut qu'une chose. On veut pas des aides. On veut pas du social. On veut pas tendre la main.
Wir haben für den Diesel vor 10 Jahren 15 Cent bezahlt. Jetzt kostet er schon 80 Cent. So können wir nicht überleben. Wir verlangen vom Staat keine Hilfe, keine Almosen. Wir wollen nicht betteln, sondern arbeiten und tiefere, limitierte Energiepreise, sagte einer der Demonstranten vor dem EU-Gebäude, während andere Transparente mit der Inschrift «Brüssel, du lässt uns verrecken» in die Höhe hielten. Der Zorn der europäischen Fischer hat mehrere Ursachen. Sie protestieren dagegen, dass EU-Fischereikommissar Joe Borg Sofortmaßnahmen gegen den hohen Erdölpreis weiterhin ablehnt. Wütend sind sie auch deshalb, weil die Mehrheit der EU-Finanzminister den Vorschlag des französischen Präsidenten Sarkozy, die Mehrwertsteuer auf Mineralölprodukten einzuführen, abgelehnt hat. Zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat heute der Kabinettschef von EU-Fischereikommissar Borg, als er einer Delegation von Demonstranten sagte, das eigentliche Problem der europäischen Fischerei sei nicht der hohe Erdölpreis, sondern die Überkapazität und die Notwendigkeit einer Umstrukturierung. EU-Kommissar Borg hatte bereits letzte Woche klargemacht, dass Brüssel eine solche Umstrukturierung unterstützt. Finanzielle Beihilfen, welche zu einer Modernisierung des Sektors beitrügen, würden von der Europäischen Union deshalb explizit erlaubt. Ziel der EU sei, eine dauerhafte Lösung für eine lebensfähige europäische Fischerei zu finden, sagte seine Sprecherin Nathalie Charbonneau.
L'objectif de la Commission, c'est la mise en œuvre d'un secteur de la pêche pérenne, viable, et que ça passe par des solutions à moyen et à long terme.
Die entsprechende Empfehlung der Kommission, die jetzige Krise zum Anlass zu nehmen, um die Anzahl der Fischerboote zu reduzieren und diese mit moderneren, sparsameren Motoren zu versehen, ist für viele traditionelle europäische Fischer indes weiterhin eine Provokation. Sie haben für das kommende Treffen der EU-Fischereiminister weitere Proteste angekündigt.
Robert Stähli. In 3 Wochen soll Simbabwe per Stichwahl einen Präsidenten wählen. Jetzt ist also Wahlkampf, doch es ist ein sehr spezieller, ein sehr ungleicher Kampf. Präsident Robert Mugabe wehrt sich seit längerem mit allen Mitteln eines Diktators gegen die drohende Abwahl. Heute wurde auch noch sein Konkurrent festgenommen. ARD-Kollege Klaus Stäker.
Simbabwes Oppositionsführer Morgan Tsvangirai ist bei einem Wahlkampfauftritt im Westen des Landes festgenommen worden. Nach Angaben von MDC-Sprecher Nelson Chamisa wurde der Präsidentschaftskandidat gegen Mittag an einer Straßenblockade in der Provinz Matabeleland festgehalten und zur Vernehmung abgeführt. Am späten Nachmittag befand sich der 56-Jährige noch immer in Polizeigewahrsam. Die Behörden hatten ihm in der Gegend ohne Angaben von Gründen Wahlkampfkundgebungen verboten. Seither unternimmt Tsvangirai sogenannte Walkabouts, politische Fußmärsche, um seine Wähler zu erreichen. Tsvangirai war nach mehrwöchigem Aufenthalt im Ausland vor 10 Tagen nach Simbabwe zurückgekehrt. Seither wird er ständig von Behörden und Polizei behindert. Seine Partei, die Bewegung für demokratischen Wandel, MDC, hat nach eigenen Aussagen sogar Kenntnis von Todesschwadronen, die auf Tsvangirai und andere führende MDC-Politiker angesetzt sind. Dauerpräsident Robert Mugabe hat die Stichwahl am 27. Juni unter das Motto »Gewinnen oder sterben« gestellt. Armee und Polizei wurden verpflichtet, die Revolution zu verteidigen und am Wahltag für den 84-Jährigen zu stimmen. Robert Mugabes Ehefrau Grace, selbst ohne jegliches Mandat, wurde in der Staatspresse mit den Worten zitiert, Mugabe werde niemals zulassen, dass Tsvangirai den Präsidentenpalast betritt. Seit dem ersten Wahlgang, den Tsvangirai und die MDC gewonnen hatten, beklagt die Opposition über 50 Opfer politischer Gewalt. Zivilorganisationen äußerten die Befürchtung, dass Mugabe bei einer Wahlniederlage die Macht noch skrupelloser zu verteidigen versuchen wird.
Der Beitrag von Klaus Stäker. Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres mit diesen weiteren Themen. Anselm Kiefer. Ein Künstler, der malt, ein Künstler, der Installationen schafft. Er kriegt einen Buchpreis. Thomas Angermeier, ein österreichischer Polizeidirektor, der geduldig mit Hooligans reden lässt, auf dem Polizeiposten während der Eurospiele. Und Bernard Botwin, ein französischer Getreidebauer, der mit den hohen Preisen bestens leben kann. Martin Walser, Jürgen Habermas, Susan Sontag, Orhan Pamuk – es sind Schriftsteller, Autorinnen, die sich speziell mit der Thematik Konflikt, Versöhnung auseinandersetzen, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Jetzt plötzlich Anselm Kiefer, ein Maler und Bildhauer, wie man üblicherweise sagt. Aber seine häufig riesigen Bilder bestehen nicht nur aus Farbe und Form, sondern auch aus Teer und Stroh und Blei. Und seine Bildhauerei besteht schon mal aus einem Gestell mit gigantischen Aktenordnern aus Metall. Werner Spies war Direktor des Centre Pompidou in Paris und ist einer der bekanntesten Kunsthistoriker im deutschen Sprachraum. Er hat die Begründung für diese Wahl verfasst. Herr Spies, was für ein Kunstwerk von Anselm Kiefer hatten Sie dabei vor Augen?
Ich habe das Gesamtkunstwerk von Kiefer, hatte die Jury vor Augen. Und das Werk von Kiefer ist doch eines der wenigen, die sich auf überaus konkrete Weise mit der deutschen Nachkriegszeit, mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat.
Dennoch, wenn ich die Frage stellen darf, mir ein typisches Werk zu schildern, was für eines würden Sie auswählen und wie würden Sie es ganz kurz skizzieren?
Ich würde ein Werk auswählen, zum Beispiel auf dem eine Gedichtzeile von Paul Celan oder eine Gedichtzeile von Ingeborg Bachmann erscheint. Bilder und Werke, die zeigen, dass Kiefer immer die Poesie in den Vordergrund gestellt hat.
Und in diesem Sinne ist es ja für Sie auch wichtig, dass halt nicht nur Bild, sondern auch Sprache in diesen Bildern auftaucht. Ist das ein wesentlicher Teil, weshalb er als bildender Künstler genommen wurde? Oder wäre er quasi auch von den Motiven, die er braucht, im Vordergrund gestanden?
Ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt. Wissen Sie, im Werk von Kiefer finden wir auch sehr viel Auseinandersetzung mit dem Buch, mit der Form des Buches. Und ich glaube, in diesem Jahr, in dem man ein trauriges Jubiläum feiert, die Bücherverbrennung der Nazis, da zeigt dieser Mann mit seinen großen Büchern aus Blei, wie wichtig das geschriebene Wort ist, das in Buchform gebrachte Wort. Ich glaube, so gesehen sind es Monumente für das Lesen und für das Denken, von dem jeder Leser und jeder denkende Mensch profitiert.
Also er zeigt die Wichtigkeit des Buches, der Poesie, sagen Sie. Aber wie weit ist es auch ein Werk des Friedens? Also wie weit ist Frieden Teil seines Werkes?
Das ist eine Frage der Interpretation. Ich würde sagen, jedes große, qualitativ hochstehende Werk, sei es eines Musikers, sei es eines Dichters, sei es eines Künstlers, hat mit Frieden zu tun, weil er etwas tut, was die Gesellschaft mit dem Geistigen beschäftigt und was irgendwie alles, was Feindlichkeit, Feindseligkeit und Angriffslust abbaut.
Kiefer hat sich intensiv mit der Nazi-Vergangenheit Deutschlands befasst. Seine Bilder sind oft sehr düster, verwenden eine bisweilen faschistoide Ästhetik. Denken Sie, ein breites Publikum kann diese Message verstehen, vor allem auch in dem Kontext, wie wir eben besprochen haben, als Friedensmessage?
Ich glaube schon, das Werk von Kiefer ist sicher eines der berühmtesten zeitgenössischen Werke. Er ist weltweit berühmt, angesehen und seine Bilder, die er gemalt hat und die er gemacht hat, das sind ja oft auch Konstruktionen, Sie erwähnt ja die Materialien, die haben viele Menschen unbewusst angesprochen. Diese verbrannten Städte, diese verbrannten Felder, die sprechen jeden direkt an. Und sie haben sicher einen hohen Erinnerungswert und eine Art Traurigkeit, die wir empfinden, wenn wir diese Bilder sehen.
In der Begründung sprechen Sie an, dass es Kiefer gelingt, die unverbindliche Ungegenständlichkeit der Nachkriegszeit zu überwinden. Also die Form um der Form willen wird hier wieder mit Inhalt gefüllt.
Das ist doch eine der entscheidenden Botschaften des Werks von Kiefers, aber auch von anderen Künstlern, die ihn den 50er, 60er Jahren wieder zum Gegenstand, zum Thema zurückkehren. Die aufhören mit der Illusion, dass das Endziel der Moderne und der Avantgarde das Verschwinden der Thematik ist, sondern Künstler wie Kiefer stellen uns wieder vor die Verantwortung der Geschichte, der Thematik. Und das ist auch die Stärke und die, ich würde sagen, auch die Einzigartigkeit seiner Aussage.
Der Kunsthistoriker Werner Spies. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Mit präventiven Maßnahmen sollen Hooligans in der Schweiz davon abgehalten werden, an der Euro 08 gewalttätig zu werden. Auch Österreich hat sich für außerordentliche Maßnahmen entschieden, wenn es darum geht, zu verhindern, dass Betrunkene nicht nur primitiv, sondern auch noch gewalttätig werden. So lässt man dort beispielsweise das Schengen-Abkommen Abkommen sein und macht wieder Grenzkontrollen. Und die Einheimischen, mutmaßlichen oder vermeintlichen Hooligans, erhalten dieser Tage auch Post. Joe Schelbert.
Österreichs Hooligans werden in den nächsten Wochen einiges verpassen. Wer in der geheimen Datei erfasst ist, erhält eine Vorladung für ein Gespräch auf einem Polizeiposten. Das Parlament hat auf die EM hin diese Maßnahme ermöglicht. Zeit und Ort des Gesprächs werden, so Innsbrucks Polizeidirektor Thomas Angermeier, natürlich nicht zufällig gewählt.
Die Polizei kann eine Person, die in der Vergangenheit auffällig bei Fußballspielen geworden ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt, das wird also in der Regel der Zeitpunkt sein, wo ein Fußballspiel stattfindet und wo man befürchtet, dass diese Person gewalttätig in Erscheinung tritt, dass man zu diesem konkreten Zeitpunkt diese Person zu einer Polizeidienststelle vorlädt. Man kann dies auch zwangsweise durchführen und mit der betreffenden Person dann eine Art Gefährderansprache durchführt und sie damit abhält, am Ort des Geschehens gewalttätig in Erscheinung zu treten.
Bei der sogenannten Gefährderansprache wird der Vorgeladene über rechtskonformes Verhalten bei Veranstaltungen belehrt. Wer nicht erscheint, wird zur Fahndung ausgeschrieben, sein Aufenthaltsort darf über Handypeilung ausgeforscht werden. Österreichs Fanszene hatte sich gegen das Gesetz gewehrt. Denn für Armin Weber von der Faninitiative Innsbruck erreicht das Gesetz das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte.
Es führt zu einer Kriminalisierung der Fußballfans. Das große Problem ist, in diese Hooligan-Datei kommt man relativ schnell hinein, zum Beispiel auch mit dem Zünden von pyrotechnischen Gegenständen. Und das schafft natürlich ganz, ganz massive Probleme für die betreffenden Leute, die dann zu diesen präventiven Maßnahmen der Polizei herangezogen werden. Es schürt quasi Aggressionen gegen den Staat und gegen die Polizei von den Fußballfans aus.
Und für den Wacker Innsbruck-Fan Werner Dernier wird der Fußball einmal mehr missbraucht, um schließlich allen Bürgern die Freiheit einzuschränken.
Es ist schon erstaunlich, dass der Fußball immer wieder herhalten muss, um die Repressionsmaßnahmen des Staates immer weiter auszubauen. Viel entscheidender ist ja, dass da eigentlich nicht nur um den Fußball geht, sondern dass da eigentlich um den ganzen Staat geht. Der ganze Staat erweitert seine Repressionsmaßnahmen. Das heißt, jeder Bürger ist davon betroffen, die Euro geht vorbei und die Gesetze bleiben.
Allerdings ist dieses Gesetz nur im Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen anwendbar. Doch schon damit ist laut Helga Neuberger vom österreichischen Menschenrechtsbeirat heikles Terrain erreicht.
Auf jeden Fall ist es ein menschenrechtlich sehr sensibles Gebiet. Das heißt, meine Kommission wird sowohl im Vorfeld bei Gesprächen mit der Polizei als auch vor Ort und dann in der Dokumentation genaues Augenmerk darauf legen, dass das Gesetz wirklich gesetzeskonform ohne übermäßige Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit von Personen umgesetzt wird.
So sollen, wenn immer möglich, Mitglieder des Menschenrechtsbeirats bei den Belehrungen der Polizei anwesend sein. Entsprechende Abmachungen sind mindestens in Tirol getroffen worden und Innsbrucks Polizeipräsident verspricht, das Gesetz nicht exzessiv anzuwenden.
Natürlich wird man nicht tagelang mit dem reden können. Es handelt sich also nicht um eine unmittelbare Anhaltung und Festhaltung einer Person, sondern primär um ein Gespräch. Wobei man auch natürlich hofft, dass auch diese Person sich in Hinkunft nicht gewalttätig verhalten wird.
Allerdings, wie lange das Gespräch dauern kann, steht nicht im Gesetz. Aber auch nicht, ob es auf der Polizeiwache Fernsehgeräte gibt, damit die Vorgeladenen auf dem Laufenden bleiben.
Das war ein Beitrag von Joe Schelbert. Die Hungerkrise hat Millionen Verlierer. Von ihnen war bisher vor allem die Rede, auch hier. Es gibt aber auch Gewinner. Neben den Spekulanten an den Rohstoffmärkten sind das vor allem die Produzenten, die Landwirte in den großen Agglomerationen. Oder vor allem nicht nur Agglomerationen, oder weniger dort sogar vor allem in den großen Agrarnationen. Diesem Phänomen gehen wir heute in unserer Serie nach.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Nach Jahren der Bäße lösen die Landwirte für ihre Erzeugnisse plötzlich ganz ungeahnte Preise und sehen gleichzeitig ihr Sozialprestige wieder steigen. Philipp Scholkmann war unterwegs in einer der Kornkammern Europas, in der Picardie im Norden Frankreichs.
Vom Rathausturm klingt das Glockenspiel über den Wochenmarkt von Saint-Quentin. Die Hauptstadt des Departements Aisne ist eine der Drehscheiben der pikardischen Landwirtschaft. Gemüse, Fleisch, ein Teil der Erzeugnisse der Region, wird direkt auf dem Wochenmarkt feilgeboten. Auch hier sind jüngst die Preise gestiegen, ganz zum Ärger der Konsumenten. Bernard Boutwin inspiziert seine Felder. Die Ähren kommen langsam zum Vorschein. Der Weizen ist inzwischen einen guten halben Meter hoch. Und das Wetter passt, sagt der Landwirt in Neuville-Saint-Amand, ein paar Kilometer außerhalb von Saint-Quentin. Nicht zu kalt, nicht zu trocken, nicht zu feucht. Das verspricht einen beachtlichen Ertrag bei der Ernte im August. Das trifft sich gut, denn die Silos mit der Vorjahresernte sind längst leer.
Aujourd'hui, on peut plus raisonner départemental, national, ni européen, c'est mondial, c'est tout. C'est mondial aujourd'hui.
Was passiert in China, was in Argentinien? Man kann heute nicht mehr auf der Ebene eines Departements oder gar eines Landes wirtschaften, sagt Bernard Boutwin und blickt auf seinen globalisierten Weizen. Der Horizont, sagt er, ist die ganze Welt. Eben noch war das zum Nachteil der Picardie. Auf Druck der Welthandelsorganisation hat die Europäische Union die Zuckerquoten gesenkt und die Preise innerhalb der Quoten. Und den Landwirten wurde nahegelegt, die Rübenproduktion massiv zu drosseln, die es braucht in der Fruchtfolge, genauso wie den Raps. Denn immer nur Weizen, das gibt nun mal der beste Boden nicht her, sagt Boutwin. Nun ist am anderen Ende der Fruchtfolge die Weltkonjunktur ganz zum Vorteil der pikardischen Bauern. Die Weizenpreise sind in spektakulären Höhen. Von unter 90 Euro hat sich der Preis der Tonne auf über 200 Euro mehr als verdoppelt, innerhalb von kaum 2 Jahren. 10 Tonnen Weizen pro Hektare schaffen die hiesigen Landwirte mit ihren großflächigen und hochtechnisierten und intensiven Anbaumethoden. Das ist 4-mal so viel wie im Weltdurchschnitt. Und das in sehr guter Qualität. Frankreich ist der 3rdgrößte Agrarexporteur der Welt, der 5rdgrößte Weizenproduzent. 40 Millionen Tonnen Weizen produziert das Land und einen beachtlichen Teil davon in den weiten Ebenen nördlich von Paris. Die nahe Hauptstraße ist das Rückgrat, das den Sektor hier zwischen Lens und Saint-Quentin zusammenhält. Der Schwerverkehr rollt zwischen den Erzeugern und den Verarbeitern zur Agroindustrie, die in der Picardie ebenfalls stark präsent ist, und zu den Weizensilos der Kooperativen, denen Boutwin zuliefert. Von dort geht der picardische Weizen ins übrige Frankreich, nach Nordeuropa und in die halbe Welt. Im Dörfchen Argilcourt-le-Sart hat Hubert Duez seinen Landwirtschaftsbetrieb. Er fasst die neue Befindlichkeit so zusammen.
On est quand même dans une situation qui a changé énormément. C'est-à-dire pendant 20 ans, on nous a dit arrêtez de produire, vous produisez trop, produisez moins, etc. Et aujourd'hui.
20 Jahre lang hat man uns vorgeworfen, ihr produziert zu viel. Jetzt kann man plötzlich nicht mehr genug kriegen. Das wertet ganz unverhofft den gesamten Berufsstand auf.
C'est quand même une perspective plus optimiste et plus encourageante.
Duez bewirtschaftet 150 Hektaren. Das ist ein mittelgroßer Betrieb für hiesige Verhältnisse. Zugleich ist er Präsident der regionalen Landwirtschaftskammer und freut sich auch als solcher über die exzellente Konjunktur, blickt aber mit Sorge nach Brüssel. Die Picardie mit den riesigen wettbewerbsfähigen Betrieben bezieht von allen französischen Regionen am meisten Fördermittel aus der Europäischen Agrarkasse. Angesichts der Hungerkrise aber sagen viele Rohstoffexperten, Europa sei zumindest mitschuldig daran, dass sich in manchen Entwicklungsländern die Landwirtschaft nicht entwickelt habe, weil es mit seinen Subventionen über Jahrzehnte die Preise künstlich tief gehalten habe.
D'accord, si on est sûr que ça reste à ce niveau-là, à la limite, on peut dire, bon, les aides, on peut les baisser très fortement, supprimer, peut-être quoi un peu compliqué, mais pourquoi pas.
Wenn der Preis auf dem Niveau bleibt, dann kann man natürlich auf die Subventionen verzichten, sagt Duez, oder sie zumindest senken. Entsprechende Signale hat Brüssel jüngst tatsächlich gegeben. Doch wer sagt uns, dass diese Os beim Weizen dauerhaft ist, fragt sich Duez, und er rechnet vor. Jetzt gibt's zu wenig Weizen und der Preis ist hoch, das aber macht den Anbau weltweit wieder rentabel. Das heißt, das Gesamtangebot steigt, der Preis sinkt. Und was Neues im Geschäft, sagt Duez, das sind die Spekulanten. Ein Teil der gegenwärtigen Preisexplosion ist eindeutig ihr Werk. Warum sollen die nicht demnächst an den Rohstoffmärkten auf tiefere Preise wetten, um so ihren Kapitalgewinn zu machen, fragt sich der Präsident der Landwirtschaftskammer. komme hinzu. Doppelte Weizenpreise heiße noch nicht doppelt so hohes bäuerliches Einkommen.
Aujourd'hui, la flambée des cours des céréales, en tant que céréalier, ça me convient très bien, en tant que producteur de porc, c'est la catastrophe.
Duez gibt sein Beispiel. Als Getreidebauer sind die hohen Weizenpreise für ihn ein Segen, doch er ist nebenher noch Schweinezüchter und als solcher sind sie für ihn eine Katastrophe, sagt er. Tatsächlich ist auch für die Bauern in der Picardie vieles viel teurer geworden, das Futter, die Metallwaren, die Landmaschinen, die Dünger, die Pflanzenschutzmittel. In Amiens, in der Außenstelle des Landwirtschaftsministeriums, laufen alle administrativen Fäden zusammen. Laurent Tribou beobachtet die Marktentwicklungen.
Le blé pour l'instant, de toute façon, il est clair que la part dans l'assolement va pas baisser. Ça c'est sûr.
Der Anteil Weizen wird auf keinen Fall zurückgehen, so viel ist klar, sagt der Ökonom. Ihren Höhepunkt haben die Weizenpreise zwar bereits überschritten, sie gehen wieder etwas zurück.
On annonce apparemment une récolte 2008 qui serait satisfaisante, mais d'après ce qu'avaient l'air de dire les experts, on peut penser que le cours des céréales sera relativement porteur.
Doch einbrechen dürften die Kurse deswegen nicht. Dafür bleibe die Nachfrage weltweit längerfristig zu groß, sagten die Experten. Tribou wartet gespannt auf die Auswertung der Anbaumeldungen. Eben ist die Eingabefrist abgelaufen. Die bisher als Brachen zwangsausgeschiedenen Flächen dürfen dieses Jahr genutzt werden. Das hat die Europäische Union entschieden, als Sofortmaßnahme gegen die Weizenknappheit. 10% der Flächen sind es. Damit dürfte die Ernte steigen, wenn auch nicht linear um 10%. Denn die Bauern haben natürlich in der Vergangenheit nicht die besten Böden stillgelegt, sondern die schlechtesten. Von denen kann man nun nicht die größten Erträge erwarten. Der Bauer Bernard Botwin zeigt uns seine Giftkammer. Hier lagern die Herbizide, Pestizide, Fungizide und die Schutzmasken. Ein Beispiel für ökologischen Landbau ist die Picardie noch nie gewesen, obwohl das Grundwasser schon seit Jahren stark belastet ist. Hubert Duez, der Präsident der Landwirtschaftskammer, propagiert zwar die integrierte Landwirtschaft, die möglichst verhältnismäßig mit den chemischen Zusätzen umgeht.
Depuis plusieurs années, ça commence à s'étendre un peu, mais il faut reconnaître que le cours des céréales là, qui s'est envolé l'an dernier nous facilite pas la chose en...
Doch jetzt, wo das Geschäft mit dem Weizen so gut läuft, ist die Zeit schlecht für ein Umdenken, räumt der Präsident der Landwirtschaftskammer ein. Das ist ein anderer Effekt der derzeitigen Verhältnisse auf dem Weltmarkt. Bei der großen Nachfrage würde kaum jemand seine Zeit investieren, um ökologische Experimente zu machen oder gar Naturhecken zu pflanzen, die die Landmaschinen nur behindern. Im Gegenteil, die Versuchung ist groß, jetzt noch intensiver zu wirtschaften, um das meiste aus der Scholle herauszuholen.
Das Dossier von Philipp Scholkmann. Aspekte der Lebensmittelkrise aus der Optik von Bauern in der Picardie im Norden Frankreichs. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Barbara Büttner. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.